Das Thema der Predigt lautet: Jesus stillt die Sehnsucht. Von Augustinus, dem Kirchenlehrer und dem Bischof der Spätantike, da stammt dieses Wort: Ruhelos ist unsere Seele, bis sie ruht in Gott. Ja, die Seele des Menschen, die hat einen starken Hunger nach Erfüllung, nach einem sinnvollen Leben, nach Freude, nach Frieden, nach Vergebung der Schuld, nach Geborgenheit, nach Liebe. Aber dauerhaft und letztlich können uns das kein Mensch und schon gar keine irdischen, vergänglichen Dinge geben. Menschen versuchen auf die unterschiedlichste Art und Weise, ihren Lebenshunger zu stillen. Manche leben für das Geld, für mehr Besitz, Macht, Ehre und Anerkennung. Andere betäuben sich, vielleicht im Alkohol und Drogen, durch ständig laute Musik, Vergnügungen, Abenteuer, Arbeitssucht. All das können Versuche sein, unseren Lebenshunger zu stillen. Und doch findet unsere Seele erst Ruhe, wenn sie Frieden findet in Gott. In dem heutigen Bibeltext, da sagt der Herr Jesus einer Frau, wie sie ihren Lebenshunger stillen kann. Unser Predigttext, der steht im Johannesevangelium. Recht bekannte Begebenheit. Johannes Kapitel 4 möchte aus diesem Text Jesus und die Samaritanerin die Verse 4 bis 15 zunächst lesen. Johannes Kapitel 4 ab Vers 4. Jesus musste aber seinen Weg durch Samarien nehmen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die Sichar heißt, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus von der Reise müde war, setzte er sich so, wie er war, am Brunnen nieder. Es war aber um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da sagte die samaritanische Frau zu ihm: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten, obwohl du ein Jude bist und ich eine Samaritanerin? Die Juden haben nämlich keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. Jesus antwortete ihr: Hättest du die Gabe Gottes erkannt und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegraben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben quillt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr durstig werde und herkommen muss, um zu schöpfen. Ja, alles dreht sich in dieser Geschichte um das Wasser. Wir lesen von diesem jahrhundertealten, tiefen Brunnen, von diesem täglichen, mühevollen Wasserholen als Notwendigkeit zum Leben. Wir lesen aber auch von diesem lebendigen Wasser, was offensichtlich mehr ist als dieses Molekül mit der chemischen Formel H2O. Für uns Deutsche, da kommt das Wasser seit vielen Jahrzehnten schon aus einem Hahn, aus der Wand. Die Wasserpumpe auf dem Hof, ältere erinnern sich vielleicht daran, sie steht vielleicht noch vereinzelt auf dem Land irgendwo als Museumstück. In Deutschland, da verbraucht eine Person pro Tag durchschnittlich 120 Liter Wasser nur für persönliche Zwecke. Und auch wenn die letzten beiden Sommer hier bei uns in Brandenburg doch sehr heiß und trocken waren, ist doch die Trinkwasserversorgung grundsätzlich in Deutschland abgesichert. In Indien, da liegt der tägliche Wasserverbrauch pro Person schon nur noch bei 25 Litern. Und in vielen Ländern Afrikas, da werden durch Hilfsorganisationen immer noch überall Brunnen gebaut, um überhaupt eine Grundversorgung mit Wasser zu gewährleisten. Ja, rund 800 Millionen Menschen auf der Welt haben nach wie vor keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und über 1000 Kinder sterben täglich, weil sauberes Wasser fehlt. Israel, das war damals und ist auch heute ein wasserarmes Land. Aber heute, da investiert man in die weltweit besten Seewasserentsalzungsanlagen am Mittelmeer. Heute versorgt man die Nutzpflanzen auf den Feldern und in den Plantagen flächendeckend mit der wirtschaftlichen Tröpfchenbewässerung. Aber zur Zeit des Herrn Jesus damals, da war solch ein Brunnen wie der Jakobsbrunnen bei Sychar schlichtweg die Lebensquelle für Mensch und Vieh, für eine ganze Stadt. Diese Begegnung zwischen dem Herrn Jesus und dieser Frau aus Samarien, die hat nur der Johannes in seinem Evangelium überliefert. Und sie findet während der Anfangszeit des öffentlichen Wirkens des Herrn Jesus statt, auf einer Reise von Judäa nach Galiläa, seiner Heimat. Da zieht der Herr Jesus mit seinen Jüngern durch das Gebiet von Samaria. Und ermüdet von einer Reise oder von dieser Reise, da setzt er sich dann an einen Brunnen vor den Toren dieser Stadt, wenn sich seine Jünger auf den Weg in die Stadt machen, um Lebensmittel zu kaufen. Und zur gleichen Zeit kommt eine Frau aus der Stadt mit der Absicht, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen. Der Jakobsbrunnen, das ist ein 23 Meter tiefer, ausgemauerter Brunnen, der von einer Quelle, von einer Wasserader gespeist wird und der nach der Überlieferung der Samarier von dem Glaubensvater Jakob gegraben wurde. Und man musste einen Eimer in die Tiefe lassen, um Wasser zu schöpfen. Zur Verwunderung dieser Frau bittet der Herr Jesus sie nun, ihm Wasser zu geben. Und es entwickelt sich ein langes Gespräch zwischen Jesus und dieser Samaritanerin. Zum Beispiel über dieses lebendige Wasser, davon haben wir in den Versen gelesen. Aber später auch noch über diesen notvollen inneren Zustand der Frau Und auch über die Person des Herrn Jesus selbst, des Messias, des Retters. Irgendwie hat man das Gefühl, dass es ein Gespräch voller Missverständnisse ist, dass ständig aneinander vorbeigeredet wird. Und doch am Ende des Gespräches erkennt die Samaritanerin, dass Jesus der Messias, der Retter ist, und sie beginnt an ihn zu glauben. Aber so manches an dieser Begegnung ist schon ungewöhnlich. Da kommt diese Frau alleine und auch zur Mittagszeit in der größten Hitze zum Brunnen. Das ist schon auffällig. Die heißeste Zeit, da geht man nicht zum Wasser holen, schon gar nicht an einen weit entfernten Brunnen. Scheut diese Frau die Begegnung mit den anderen Frauen, die normalerweise morgens in der Kühle oder in der Abenddämmerung zum Wasserholen kommen? Schämt sie sich vielleicht wegen ihrer Männergeschichten? 5 Ehen hat sie schon geführt und jetzt lebt sie ohne Trauschein mit einem Mann zusammen. Was für ein Leben liegt hinter dieser Frau? Und dann spricht Jesus diese Frau an. Jesus war Jude, die Frau eine Samariterin. Der öffentliche Kontakt zwischen Juden und Samaritern, aber auch zwischen Männern und Frauen, war verboten. Eine tiefe alte Feindschaft trennte die Juden von den Samaritern. Samarien wurde im Jahr 722 vor Christus von den Assyrern erobert und es entstand dort ein Mischvolk aus Juden und aus Heiden. Neben dem Jahwe-Kult, neben der Anbetung des Gottes Israel, gab es auch den heidnischen Kult, wurden auch heidnische Götter angebetet. Deshalb durften die Samariter nicht mehr zum Tempel nach Jerusalem hinaufziehen. Und da bauten sie sich einen eigenen Tempel auf dem Berg Gerizim. Dieser wurde zwar im Jahr 107 zerstört, und doch blieb dieser Berg Gerizim weiterhin eine Kultstätte für die Samariter. Die Samariter waren ein Mischvolk. Sie wurden von den reinblütigen Juden verachtet. Ein jüdischer Gesetzeslehrer, ein jüdischer Rabbi, der hätte diese Frau niemals angesprochen. Aber Jesus, der sah die Not, er sah diese innere Zerrissenheit dieser Frau. Und dieses Bedürfnis nach Wasser, dieser ganz natürliche Durst, den Jesus hatte, der öffnete die Tür zum Herzen der Frau. Sie kann nun helfen. Sie ist auf einmal wichtig, sie hat eine Aufgabe und sie wird auch empfänglich für ein Gespräch. In diesem Gespräch, da geht es um das lebendige Wasser. Menschen im Orient sagen zu dem Wasser, was aus der Quelle kommt, was aus einer Quelle kommt, lebendiges Wasser. Im Gegensatz zu dem Wasser, was zum Beispiel in einer Zisterne steht, zum stehenden Wasser. Das Wasser aus dem Jakobsbrunnen ist ohne Zweifel lebendiges Wasser. Es quillt aus einer Quelle, aus dem Boden. Aber lebendiges Wasser, Wasser voller Leben, in einem ganz anderen Sinn, das hat Jesus für einen Menschen, dessen Leben so viel unerfülltes Sehen, so viel gescheitertes Leben verlangen hat, wie bei dieser Frau aus Samarien. Der Frau, der wird erst langsam klar, um was es wirklich geht. Jesus sagt zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben quillt. Der Jesus, der zeigt der Frau die Vergeblichkeit ihres Denkens und sich Plagens. Da holt sie sogar während der Mittagszeit von weit her das Wasser, um ihren Durst zu stillen. Und doch, wie kurz wird diese Erquickung sein, dann ist der Durst wieder da. Und so geht es letztlich mit all unserem Dursten, mit all unserem Streben im irdischen Bereich, mit all unserer Sehnsucht. Selbst der König Salomo, der für seinen Reichtum, der für seine Weisheit berühmt war, der sich alles leisten konnte, der musste am Ende feststellen, dass das alles doch letztlich sinnlos und bedeutungslos ist. Ich möchte einige Verse aus dem Predigerbuch vorlesen, wo der König Salomo darüber schreibt. Prediger Kapitel 2. Ich sprach in meinem Herzen wohlan, ich will wohl leben und gute Tage haben. Und dann beschreibt er das. Ich tat große Dinge. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Lustgärten. Ich erwarb mir Knechte und Mägde. Ich hatte eine größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir waren in Jerusalem. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge, und war größer als alle, die vor mir zu Jerusalem waren. Alles, was meine Augen wünschten, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude. Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Geht es uns nicht allen irgendwie auch so? Wir sehnen uns nach etwas, und wenn es dann in Erfüllung geht, da merken wir, da fehlt immer noch etwas. Sicher nicht so wie bei Salomo, Weinberge und Lustgärten, Knechte und Mägde, Silber und Gold, Sänger und Sängerinnen, Frauen, die Menge. Das nicht. Aber ein bisschen mehr Erfolg und Anerkennung. Vielleicht mehr finanzielle Unabhängigkeit. Mal eine größere Reise, einfach nur Glück in Beziehung, das könnte schon sein. Der Jesus bietet der Samariterin Wasser an, das wirklich den Lebensdurst stillt. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Wer Jesus als Retter annimmt, der wird frei von aller Schuld. Der findet Frieden mit Gott, dessen Seele kommt zur Ruhe. Wer Jesus gefunden hat, für den ist die Suche zu Ende. Jesus ist alles, was wir brauchen. In ihm haben wir volle Genüge. Als Jugendlicher, als 17-, 18-, 19-Jähriger, da habe ich nach dem Sinn des Lebens gesucht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus auch aufgewachsen, Meine Eltern sind auch in so eine kleine Gemeinde in Weißwasser gegangen. Ich bin mitgegangen zum Gottesdienst, zur Kinderstunde, später auch zum Jugendkreis. Aber ich hatte auch beim Lesen vieler Bücher ganz unterschiedlicher Schriftsteller und Philosophen nach Antworten auf Lebensfragen gesucht. Ich habe während meiner Berufsausbildung und des Abiturs das Glück beim Arbeiten auf dem Bau gesucht, beim Lernen, beim Wissenserwerb, im Sport. Ich habe sicher auch vieles mitgemacht, was meine Eltern damals überhaupt nicht gut geheißen haben. Aber mit 19 Jahren, kurz vor der Einberufung zum Armeedienst, da habe ich mich dann ganz bewusst für Jesus entschieden und habe mich taufen lassen. Da habe ich Frieden für meine Seele gefunden. Und dieses alte Kirchenlied von Eleonore von Reuss, "Ich bin durch die Welt gegangen", das habe ich schon damals gern gesungen. Ich hatte schon als junger Mensch das so empfunden, welche tiefe Wahrheit in diesen Worten steckt. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen, sie gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in Gottes Lammes Wunden am Kreuz auf Golgatha. Die Samaritanerin, die konnte noch nichts von diesem Kreuzestod des Herrn Jesus wissen. Aber sie ahnt etwas von der Größe Jesu, dass dieser unbekannte Mann doch der erhoffte Messias, der Retter sein könnte. Und so wie der Herr Jesus das Gespräch mit der Bitte um Wasser aus dem Brunnen eröffnet hat, so wie er Wasser haben wollte, um seinen Durst zu löschen, so bittet jetzt auch die Frau den Herrn Jesus, dass er ihr lebendiges Wasser geben möge. Lebendiges Wasser, das ist ein viel gebrauchtes Bild in der Bibel. Ein Bild für das Wirken des Geistes Gottes. Ein Bild für Gottes Nähe und Zuwendung. Für Ruhe und Frieden in Gott. Im wohl bekanntesten Psalm, im Psalm 23, da sagt zum Beispiel der Psalmdichter David: Er weidet mich auf einer frischen Aue und er führet mich zum frischen Wasser. Im Psalm 42, Vers 2 lesen wir: Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und Gott lässt dem Propheten Jesaja im Kapitel 44 sagen, diese Verheißung: Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Deine letzte Bibelstelle zum frischen Wasser auf den letzten Seiten der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 1 und 2, da zeigt der Jesus, den Seher Johannes, er zeigte mir den Strom des Lebenswasser, klar wie Kristall, der von dem Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Mitten auf dem Platz und zu beiden Seiten des Stromes wachsen Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Nach der Bitte der Samariterin um dieses lebendige Wasser, da geht das Gespräch aber noch weiter. Die Frau erkennt, dass Jesus ein Prophet ist. Er hat ja alles über ihr Leben gesagt, über ihre Ehen und so, wie es jetzt in ihrem Herzen aussieht. Aber Jesus offenbart sich dieser Samariterin dann auch als der Messias, der Retter. Die Samariterin, die kann ihre Erkenntnis nicht mehr für sich selber behalten. Sie lässt ihren Wasserkrug am Brunnen stehen. Sie eilt zurück in die Stadt. Sie lädt die Leute ein, zu Jesus zu kommen. Die Geschichte hat dann noch einen sehr positiven Ausgang. Am Ende dieses vierten Kapitels, in den Versen 39 bis 42, lesen wir dann: Es glaubten aber viele Samaritaner aus dieser Stadt an Jesus auf das Wort der Frau hin, als sie bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu Jesus kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten auf sein Wort hin und sagten zu der Frau: Von nun an glauben wir nicht mehr auf dein Reden hin, denn wir haben selber gehört und erkannt, dass dieser wirklich der Heiland der Welt ist. Viele Samaritaner aus der Stadt Sichar, die haben von diesem lebendigen Wasser getrunken. Sie haben Vergebung ihrer Schuld, Frieden und Freude bei Jesus gefunden. Aber diese Quelle des Lebens, die soll weiter sprudeln, ein ganzes irdisches Leben lang, bis das Wasser ins ewige Leben hineinquillt. Das gilt für alle Nachfolger des Herrn Jesus. Es gilt auch für uns Christen heute. Dafür ist es notwendig, immer in Verbindung mit Jesus Christus zu bleiben. Im Gebet, beim Lesen und Hören von Gottes Wort, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Damit dieses lebendige Wasser weiterquillt, damit unsere Seele gesund bleiben möge, möchte ich schließen mit einigen Hilfestellungen für unser ganz praktisches Leben. Erstens, Stille und Ruhe suchen. Bei der heutigen Flut von Informationen, da ist es wichtig, für sich selber ein gutes Maß zu finden. Was ist für mich wichtig und was belastet eigentlich nur? Menschen, die im Büro sitzen und arbeiten, Menschen, die Leitungspositionen einnehmen oder auch junge Leute, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und viele Freunde haben, die werden regelrecht zugeschüttet mit elektronischen Nachrichten. Und wie viele Möglichkeiten zur Ablenkung und zur Zerstreuung gibt es heute? Wie viele Events werden angeboten, wo man unbedingt dabei sein muss? Da sollte man auswählen. Da sollte man auch bewusst verzichten. Auch mal Nein sagen. Und vielleicht muss man heutzutage auch Zeiten zu Gebet und Stille wirklich planen, wie man alles andere auch plant. Stille und Ruhe suchen. Zweitens, auf den Körper achten. Seele und Geist funktionieren nur richtig, wenn wir auch unseren Körper nicht vernachlässigen. Gott hat auch unseren Körper geschaffen. Unser Körper braucht Zeiten der Ruhe, aber unser Körper braucht auch Bewegung. Unser Schöpfer will, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Paulus schreibt an die Korinther: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, sodass ihr euch nicht selber gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Stille und Ruhe suchen, auf den Körper achten. Drittens, unserer Seele Freude schenken. Die Seele nährt sich von dem, worüber sie sich freut. Auch das ist ein Zitat dieses Kirchenvaters Augustinus. Die Seele nährt sich von dem, worüber sie sich freut. Jeden Tag sich eine Stunde so beschäftigen, dass man Freude empfindet. Sich in der Natur bewegen oder Gartenarbeit. Gute Musik hören, singen, lesen, mit Kindern und Enkeln spielen, Freunde besuchen oder auch einladen, etwas besonders Schönes kochen, unserer Seele Freude schenken und auch dankbar sein. Danken macht das Herz froh und zufrieden, sich über kleine Dinge freuen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und viertens, Ordnung schaffen. Da geht es sowohl um die äußere als auch um die innere Ordnung. Wenn wir zum Beispiel mal im Haushalt, im Keller oder auf dem Dachboden oder im Arbeitszimmer nach und nach Ordnung schaffen, dann fühlt sich auch unsere Seele wohler. Post erledigen, Zeitschriften, Bücher, CDs sichten, Unnötiges mal aussortieren, verschenken oder wegwerfen, den Kleiderschrank aufräumen, in den praktischen Dingen Ordnung schaffen. Zur inneren Ordnung, da gehört vor allen Dingen vergeben, sich versöhnen. Eine Bitte des Vaterunser sagt: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Stille und Ruhe suchen, auf den Körper achten, unserer Seele Freude schenken, dankbar sein, Ordnung schaffen. Das sind Hilfestellungen für unser ganz praktisches Leben, damit unsere Seele gesund bleibt. Darauf sollen wir achten, auch wenn wir schon Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte Christen sind. Und wer noch immer sucht, in Liebe und Ehre und Glück, wie es in diesem alten Kirchenlied von Eleonore von Reuss heißt, wer noch immer sucht nach dem Sinn im Leben, vielleicht auch hier in der Gemeinde, vielleicht auch gerade hier im Gottesdienst, den möchte ich ermutigen, ganze Sache mit Jesus zu machen, sich zu entscheiden, ein Ja dafür zu finden. Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine Liedstrophe beschreibt sehr gut unsere Sehnsucht nach dem lebendigen Wasser, das der Herr Jesus damals der Frau am Jakobsbrunnen angeboten hat, diesem Lebenswasser, was nach heute quillt. Wir singen dieses Lied sehr gerne in der Gebetszeit, in der Stille des Sonntagmorgens, früh vor dem Gottesdienst. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehn ich mich, Herr, nach dir. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Du allein bist mir Kraft und Schild. Von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o Herr. Ja, möge der Herr Jesus immer wieder unsere Sehnsucht stillen, bis wir einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein können. Amen.